In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, durch Konrad. Zu den Themen. Housing First verwirklicht das Menschenrecht auf Wohnen. PsychotherapeutInnen in Ausbeutung an den Unikliniken. Eine Klosse, Freiburger FDP, schwenkt auf Lindner-Kurs. Housing First verwirklicht das Menschenrecht auf Wohnen. Ein Konzept, das den notwendigen Paradigmenwechsel in der Wohnungslosenhilfe in den Blick nimmt. Bei Housing First steht der selbstbestimmte Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Eine Stellungnahme zur Drucksache des Freiburger Gemeinderats.
Der Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit, AKS, sagt ganz klar, in Freiburg gibt es zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Erst durch den Mangel würden Debatten angeheizt, die anprangern, dass Geflüchtete aus der Ukraine Wohnraum bekämen, gleichzeitig jedoch Menschen jahrelang hier auf der Straße säßen.
Aufgrund der gesellschaftlichen Ereignisse der letzten 2 Jahre, jetzt fast luxuriös, wenn wir nur über die Pandemie reden könnten, wir reden über einen brutalen Angriffskrieg in unmittelbarer Nähe, der sich sicherlich von der Relevanz aufgrund der Nähe nochmal unterscheidet von den Fluchtbewegungen aufgrund des Krieges in Syrien. Das ist sicherlich ein Punkt, man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Seit Kriegsbeginn, wir sehen, dass die Menschen nach Deutschland kommen, wir sehen die Herausforderungen, die sich damit unmittelbar stellen. Wir wissen nicht, wie lang das gehen wird. Mit der Länge werden sich die Lebenskonzepte, Perspektiven der Menschen verändern. Das ist also ganz schwer, da jetzt so eine Einschätzung zu geben. Wir hatten die Zahl der Geflüchteten, also hatten dann laut unserer Schätzung also einen Rückgang verzeichnet. Das ist natürlich Makulatur.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, BAGW, hat auf ihrer Website eine Steigerung der Jahresgesamtzahl wohnungsloser Menschen vermerkt. Von 2018 bis 2020 steht hier ein Anstieg von 8%. Die Zahl geflüchteter Wohnungsloser war gesunken. Jedoch sei dies lediglich dem Umstand zu verdanken, dass Geflüchtete inzwischen als solche weniger anerkannt werden.
Ich profitiere von diesen sozialen Einrichtungen, den Anlaufstellen für Obdachlose und ja, Wohnungslose. Ja. Also Frühstück, Mittagessen, Kleidung, medizinische Versorgung, Sozialberatung und. Also ganz konkret in 3 Einrichtungen, Ferdinand Weißhaus, Pflasterstube und Essenstreff. Als ich beschlossen habe oder mir klar wurde, ey, bald wirst du obdachlos sein, wenn das so weiterläuft, da habe ich mir auch die Oase angeguckt, weil es ist ja eine Notübernachtungsstelle. Habe gesehen und bin wieder umgedreht und dachte, das werde ich nicht tun. Da schlafen. Oder mich länger aufhalten? Nein. Nein. Ich kann das am besten am Beispiel eines Bekannten machen. Der war recht lange auf der Straße, obdachlos. Sein Gesundheitszustand hat sich rapide verschlechtert. Er ist jetzt über 60. Und hat immer wieder nachgefragt nach einer Wohnung. Jetzt war es aber nicht nur eine Wohnung, sondern er wollte einen Platz zum Sterben haben für sich in Form einer Wohnung. Das konnte ich ganz gut nachvollziehen. Dachte ich, das, ja, warum nicht? Also bei uns, wir sind zu 8. Ihm wurde es schwer gemacht. Und diese betreffende Straßensozialarbeiterin, die habe ich drauf angesprochen, meinte ich, was ist denn jetzt hier mit dem? Meinte sie, ja, das läuft. Und irgendwann wird es soweit sein, dass er eine Wohnung beziehen kann. Aber erstmal nur für 1 Jahr. Denn er hat ja zu zeigen, dass er wohnungsfähig ist. Da dachte ich, hier läuft was schräg. Das ist ja, das ist menschenverachtend, finde ich. Weil wenn ein Wohnungsbesitzer oder Mieter umzieht, der muss ja gar nichts beweisen. Der zieht einfach in eine andere Wohnung, zahlt da seine Miete und wohnt. Und obdachlos heißt ohne Wohnung sein. Mehr ist das nicht erst einmal. Nee, das ist nicht mehr. Das wird auch nicht mehr. Du hast halt keine Wohnung. Punkt.
Tom genießt auf dem Stühlinger Kirchplatz seinen Feierabend und bestätigt, was der Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit ankreidet. Nämlich, dass es in Freiburg ein Stufensystem gibt und dass die Menschen sich erst bewähren müssen. Ganz unten steht die Oase, die verhasste Notunterkunft. Einige Klienten des Ferdinand-Weiß-Hauses bestätigten mir wortwörtlich, sie würden, Zitat, lieber auf einem Müllhaufen schlafen, als in der Oase zu übernachten. Auf Stufe 2 stünde das Wohnheim. Danach käme vielleicht eine Projektwohnung. Aber ganz oben sind keine Wohnungen. Die Stadt Freiburg habe den Fehler begangen, so die Kritik des AKS, Wohnheime auszubauen, statt sozialen Wohnraum zu beschaffen. Deshalb vertritt der Arbeitskreis die Position, dass jeder Mensch erst einmal eine Wohnung bekommen soll, unabhängig von anderen Problemen.
Wichtig ist zu verstehen, dass Housing First natürlich ein Konzept der sozialen Arbeit ist. Gerade die Menschen, die am wenigsten Aussicht auf Wohnraum haben, mit einer Wohnung versorgen zu können, da oft eben auch vielschichtige Problemlagen vorhanden sind und dann eben die Absicherung durch eine Wohnung ermöglicht, überhaupt diese anderen Fragen angehen zu können und natürlich auch eine viel größere Autonomie, Mitbestimmung ermöglicht, dass die Personen entscheiden, auch an welcher Stelle möchten sie Hilfe und dass die Hilfe nicht praktisch an den Wohnraum gebunden ist. Das Problem ist, dass das natürlich noch nicht in den Finanzierungslogiken und das Drei-Stufen-System folgt ja Finanzierungslogiken eigentlich und nicht praktisch den Bedarfslagen der Menschen, die Unterstützung benötigen. Also da ist so ein grundsätzlicher Punkt, dass die Finanzierungslogik Aufgabe sicherlich der Verwaltung ist, aber nicht Menschen in die Finanzierungslogik der Verwaltung hineingebracht werden müssen, sondern dass eigentlich die Aufgabe der Verwaltung ist, die Finanzierungslogiken zu übersetzen und die maximal mögliche Unterstützung zu gewährleisten im Rahmen der Finanzierungslogiken. Bei Housing First ist eben die Situation die, dass wir eine Projektfinanzierung aktuell haben, also das sind zuwendungsrelevante Finanzierungen, die natürlich immer temporär gebunden sind. Aber eigentlich das zur Ruhe kommen natürlich Zeit braucht. Und hier stellt sich die Aufgabe, wie kann zukünftig dieses Konzept eben nicht als Projektfinanzierung, sondern abgesichert gewährleistet werden. Grundsätzlich ist das eine die Forderung, eigenständigen Wohnraum, selbstbestimmt wohnen können. Das trifft für alle zu. Aber das Housing First Konzept ist ursprünglich aus der sozialen Arbeit auf eben besonders vulnerable Personen entwickelt worden. Und da muss man dann natürlich ein Stück weit schauen, ist das auch für Geflüchtete oder da gibt es also auch das Schlagwort Housing First würde auch Geflüchteten oder auch EU-Zugewanderten natürlich die Möglichkeit bieten, zur Ruhe zu kommen und sich zu sortieren und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist es natürlich die Forderung nach eigenständigem Wohnraum, während bei Housing First neben dem Geben von Wohnraum auch natürlich ein Angebot, ein frei wählbares Angebot an Beratung und Unterstützung im eigenen Wohnraum gekoppelt ist. Deshalb darf das nicht so pauschal jetzt einfach nur ja, Housing First und es hilft allen. Ja, natürlich, die Wohnung hilft allen.
Psychotherapeutinnen in Ausbeutung an den Unikliniken. Bereits zweimal berichtete Radio Dreieckland über den Streik der psychologischen Psychotherapeutinnen in Ausbildung, PIA, an den Unikliniken in Baden-Württemberg. Dieser ist am Dienstag, den 11. Oktober, in eine weitere Runde gegangen, nachdem immer noch kein für die PIAs akzeptables Angebot von Seiten der Arbeitgeber kam. Ein Beitrag von Lukas und David.
Moin, hallo, hier ist nochmal Lukas und ich freue mich, heute hier ein Update geben zu können zu unserem vorherigen Beitrag Psychologische Psychotherapeutin im Streik. Die psychologischen Psychotherapeuten in Ausbildungen verdienen aktuell in den Unikliniken in Baden-Württemberg, bei den Standorten Freiburg, Heidelberg, Ulm und Tübingen nicht genug, um ihren täglichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Für 26 Stunden in der Woche bekommen die Menschen 1385 Euro brutto. Die Kosten der Weiterbildung kosten allerdings zwischen 350 und 1100 Euro im Monat, je nach Fachrichtung der Weiterbildung. Teilweise machen die Menschen die Ausbildung bei uniklinikeigenen Einrichtungen. Dementsprechend bekommen die Unikliniken das Geld zurück. Aus diesem Grund haben sich 130 Menschen zusammengeschlossen und bestreiken ihren Arbeitsvertrag seit März 2022. Radio Dreieckland und zwei betroffene Menschen haben bereits von einer großen Streikwoche Ende Juni berichtet. Mittlerweile gab es nun drei Tarifrunden, bisher allerdings noch kein ernstzunehmendes Angebot. In der dritten Tarifrunde gab es den Vorschlag, 100 Euro pro Monat als Sonderzahlung zu implementieren, was nicht als seriöses Gegenargument betrachtet werden kann, da mit 100 Euro im Monat nicht mal das Geld reichen würde, um die Ausbildung zu bezahlen. Nun, am Dienstag, den 11.10.2022, startete die große Tarifrunde, bei der generell über Berufsgruppen hinweg verhandelt wird. In diesen großen Tarifrunden besteht die Gefahr, dass durch die große Diskrepanz zwischen dem aktuellen Gehalt der psychologischen Psychotherapeutin in Ausbildung und dem geforderten Tarifgehalt die verschiedenen Berufsgruppen durch die Vertreterinnen der Unikliniken gegeneinander ausgespielt werden können. Ich habe nun einen Mensch bei mir, der sehr aktiv im Streikgeschehen involviert ist und heute mit mir über die Erlebnisse sprechen möchte, die sie dabei gemacht hat bzw. machen musste.
Hallo!
Ich als betroffener Mensch bin bei der Vorbereitung auf dieses Interview und dem dabei gemachten Rückblick wieder mal sehr wütend geworden. Wie schaust du denn auf den bisherigen Streik zurück und was löst das alles in dir aus?
Es macht ganz viele Gefühle. Also ich bin auch sehr, sehr wütend und unzufrieden und finde es ja ziemlich erschreckend, wie die Welt so funktioniert. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv sozusagen reingestolpert. Mhm. Aber andererseits macht es mich auch super stolz und froh, wie wir als PIAs oder psychologische Psychotherapeutinnen in Ausbildung und natürlich auch noch die Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen in Ausbildung an vier Kliniken, die hier durch Baden-Württemberg verteilt sind, uns in einem Jahr quasi von totaler Vereinzelung, wo quasi selbst die PIAs aus der Psychiatrie und der Psychosomatik so ungefähr nicht wissen, wer ist, sich verbünden oder zusammenschließen, eine Gemeinschaft gründen, was wir alles zusammen auf die Beine gestellt haben, das ist total schön und eine totale Bereicherung. Genau, und auch die nicht so schönen Teile waren eben spannend, weil ich jetzt gelernt habe, wie Tarifgeschehen und Gewerkschaften und so Sachen funktionieren. Insofern habe ich zumindest was gelernt, auch wenn ich jetzt nicht reich geworden bin dadurch.
Okay, dankeschön. Jetzt quasi sind die Tarifverhandlungen ja schon gestern stattgefunden. Was wäre denn dein Wunsch, dein persönlicher Wunsch für den Ausgang dieser Tarifverhandlungen?
Mein Wunsch ist, dass es einfach auf eine Art fair wird. Also, dass wir für die Arbeit, die wir bekommen, einigermaßen so bezahlt werden, dass es der Verantwortung, die wir übernehmen, entspricht. Und dass es reicht, dass wir unsere Lebenshaltungskosten und die Ausbildungskosten bezahlen können, dass alle möglichen Menschen diese Ausbildung machen können. Also ich will jetzt hier natürlich keine Zahlen sagen, weil ich die Verhandlungen natürlich nicht gefährden will und die werden auch jetzt nicht von mir geführt. Aber eben mein Wunsch wäre, dass nicht meine KollegInnen und ich auf eben Kredite, Nebenjobs oder Verwandte angewiesen sind, um diese Ausbildung machen zu können.
Was würdest du sagen, wenn dieser nachvollziehbare Wunsch nicht eintreten würde? Würdest du dann sagen, dass der Streik der PIAs umsonst war?
Ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage, also weil das ja so eine Abwägung ist. Also ich finde das so krass, wie viele Leute, also gestern in Stuttgart waren ungefähr die Hälfte aller PIAs, die es in den Unikliniken in Baden-Württemberg gibt, sind da zusammen nach Stuttgart gefahren. Also das war total viel Energie, die wir da reingesteckt haben, wo da alle gestreikt haben. Also ne, was sicher auch für PatientInnen und KollegInnen nicht immer schön ist und da einfach. Und da finde ich schon, das ist nichts, was wir leichtfertig machen. Deswegen würde ich schon sagen, ich würde hoffen, dass es einen Sinn hat. Und wenn der jetzt nicht in dem ist, dass wir da was verändern, konkret in unserer Bezahlung, dann ist sozusagen, würde ich trotzdem noch hoffen, dass es nicht umsonst war, sondern dass es uns zumindest näher zusammengebracht hat. Und dass wir uns da austauschen, verbünden und vielleicht eben generell, wenn auch jetzt nicht konkret in der Uniklinik, aber es vielleicht auch andere Kliniken gibt, die darauf aufmerksam werden, das Thema mehr in die Öffentlichkeit kommt. Also es geht ja jetzt nicht, also man könnte das ja auch ausweiten auf andere Bereiche, wie generell den Wert von sprechender Medizin, also wo auch die ärztlichen KollegInnen sicher irgendwie von betroffen sind, wo wir alle in einem Boot auch irgendwie sitzen oder irgendwie wie das Gesundheitswesen so strukturiert ist. Und da finde ich oder hoffe ich, dass vielleicht dann wir auch dadurch was beitragen zu können zu einer Debatte, die wichtig ist und die vielleicht noch gar nicht so sehr geführt wird.
Gewerkschaften, wie in eurem Fall Verdi, helfen dabei, bestimmte Berufsgruppen zu unterstützen und somit für die Rechte Einzelner einzustehen. Nun hast du als Individuum extrem viel für den PIA-Streik geleistet und somit für viele Einzelne. Wie hast du das genau geschafft? Beziehungsweise, wie hast du es geschafft, ein Problem von Individuen, psychologische Psychotherapeutinnen Ausbildung, in eine Gewerkschaft zu tragen?
Also das war an sich ganz einfach. Ich habe vor einem knappen Jahr eine E-Mail an Verdi geschrieben, weil ich da angefangen hatte zu arbeiten und irgendwie gedacht habe, also das irgendwie kann das nicht sein. Das ist sehr wenig Geld am Ende des Monats für sehr viel Arbeit, die ich mache. Und ich kannte eben auch andere Leute, die in anderen Kliniken gearbeitet haben und da auch mehr bekommen haben. Auch entgegen dem, was manche ArbeitgeberInnen sagen, gibt es die Fälle auch, wo das besser bezahlt wird, diese Tätigkeit. Und dann dachte ich, das ist ja irgendwie unfair. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, einfach an, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich will jetzt nicht Werbung nur für Verdi machen. Das ist bei anderen Gewerkschaften sicher auch so, aber in unserem Fall habe ich halt recherchiert und hatte dann das Gefühl, dass Verdi die passende Gewerkschaft wäre und habe dann an info@verdi.de oder irgendwie sowas geschrieben, so hallo, ich glaube, ich kriege zu wenig Geld, wie können wir das ändern? Und dann haben die direkt am nächsten Tag oder am selben Tag noch, weiß ich gar nicht, zurückgeschrieben, mein lokaler Gewerkschaftssekretär, liebe Grüße, falls er es hört. Genau, und der hat geantwortet und hat gesagt, ja, lass uns mal treffen und da können wir mal drüber sprechen. Und dann hat er noch eine Personalrätin direkt mitgebracht. Das waren halt ein paar Kolleginnen und ich, die da mal so drüber gesprochen haben, gedacht haben, ja, da müssen wir irgendwas machen. Und ich habe halt gesagt, ich schreibe mal eine Mail an die Gewerkschaft. Und dann haben wir uns getroffen und haben dann irgendwie so allen Leuten gesagt, wo wir dachten, dass sie vielleicht auch davon betroffen sein könnten, kommt doch auch, da kommt der Gewerkschaftssekretär und wir quatschen mal mit dem. Und dann kam der und hat uns so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert mit Tarifverträgen. Also der hat das so ein bisschen erklärt, dass natürlich die Gewerkschaft nur für uns so richtig verhandeln kann, wenn wir halt denen auch sagen, dass wir ein Problem haben. Und natürlich freut sich die Gewerkschaft auch immer, wenn man Mitglied ist, weil die müssen ja auch ihre Arbeit irgendwie finanzieren. Bei uns ist der Mitgliedsbeitrag natürlich nicht so teuer, weil wir ja eh so wenig verdienen. Das ist ans Gehalt angepasst. Und der hat uns das so ein bisschen erklärt. Und dann haben wir, sind wir da, oder viele von uns, nicht alle, sind da Mitglied geworden und haben so ein bisschen, da gibt es dann auch immer wieder Treffen von irgendwelchen Betriebsgruppen und manchmal waren das auch irgendwie nett und es gab irgendwie Snacks und Musik. Manchmal ist es auch mehr so irgendwie Elternabend-Feeling, was jetzt, also ich bin keine kein Eltern, aber so stelle ich es mir vor. Genau, und dann haben wir da so, eben sind wir immer hin und haben gesagt, hey, irgendwie geht das nicht, das ist doch unfair. Und dann hat die Gewerkschaft gesagt, okay, ihr seid echt unzufrieden und das macht auch eigentlich gar keinen Sinn, dass ihr so schlecht bezahlt werdet. Und es ist eigentlich komisch, dass es bisher niemanden gestört hat. Oder in letzter Zeit, also es gab ja 2016, 2018 schon ähnliche Bewegungen. Aber genau, eben seitdem war das ein bisschen eingeschlafen. Genau, und so ist das quasi von irgendwie meinem oder dem Problem von ein paar Kolleginnen und mir zu einem großen Gewerkschaftsthema geworden.
Ja, bewundernswert, dass du quasi zusätzlich zu deiner Ausbildung, zu deiner Arbeit ja noch so viel Energie quasi mobilisieren konntest, um aktiv zu werden. Was würdest du denn denjenigen Menschen raten wollen, die selbst mit dem Gedanken spielen, sich in Gewerkschaften zu organisieren?
Also ich würde denen raten, einfach mutig zu sein. Also genau, also erstmal nochmal danke. Genau, es ist natürlich, also ich habe zum Glück auch die Zeit und die Kapazität gehabt, das zu machen. Aber wenn Menschen da die Möglichkeit haben, ich würde sagen, einfach mal hingehen und mit den Leuten sprechen. Also in der Regel beißen die nicht. Und es kann am Anfang so ein bisschen verwirrend sein und dann Tarifvertrag und was ist dann Betriebsrat und Personalrat und Gewerkschaft und das so ein bisschen zu unterscheiden. Aber die meisten Menschen, die ich in diesem Kontext kennengelernt habe, oder ich würde mal fast sagen alle, also alle Menschen, die ich in diesem Kontext kennengelernt habe, waren super nett und total hilfsbereit. Die Gewerkschaft ist ja in dem Sinne, also ich weiß jetzt nicht, ob die das so sagen würden, aber ist ja auch wie ein bisschen eine Dienstleistung für uns. Also wir als Mitglieder, die wir dann ja geworden sind, oder zumindest ich, ich weiß jetzt nicht so bei den anderen, die bieten dann ja quasi auch was für uns an. Also die unterstützen uns dann, die bringen uns Material, wenn wir irgendwie Banner oder Plakate machen wollen. Die haben uns irgendwie finanziell unterstützt oder wir haben uns dann auch mal irgendwo getroffen und waren zusammen essen und dann haben die das auch bezahlt. Mhm. Also mein Rat wäre, seid mutig und geht mal hin und fragt mal. Und in der Regel sind die total hilfreich und nett und können euch da echt gut unterstützen und kennen sich halt auch aus und haben da die Kapazitäten. Selbst wenn jetzt vielleicht eine Person mal nicht was weiß, dann kennen die wieder welche und können das recherchieren und euch da vielleicht helfen, eure Arbeitssituation zu verändern. Es muss ja nicht immer nur eine Sache vom Geld sein. Es kann ja auch Ausbildungsqualität sein oder in vielen Kliniken geht es ja auch ums Thema Entlastung. Einfach wie viele Menschen sind für wie viele PatientInnen zuständig und so. Und ich glaube, bei all solchen Dingen kann die Gewerkschaft mega helfen. Aber Gewerkschaft ist, glaube ich, was man selber draus macht. Und wenn man nicht hingeht, dann wird nichts passieren wahrscheinlich.
Nun haben wir vor allem im letzten Interview viel über die Ungerechtigkeiten gegenüber den psychologischen PsychotherapeutInnen in Ausbildung gesprochen. Eigentlich sollte es ja normal sein, dass diese Menschen mit E13 bezahlt werden, weil das einfach der Standardtarif für PsychologInnen ist. Und das sind wir ja alle in dieser Arbeit. Was denkst du, was hat es denn für Auswirkungen, dass quasi psychologische Psychotherapeutinnen in Ausbildung nicht nach ihrem wirklichen Bildungsgrad bezahlt werden?
Genau, ich würde noch kurz ergänzen. Ich glaube, theoretisch wäre es auch möglich, dass Menschen, die nicht Psychologie studiert haben, die Kinder- und Jugendpsychotherapieausbildung machen. Also ich glaube, diese Ungerechtigkeiten, die wir da erleben, das macht oder verstärkt einfach nochmal die Auslese, die schon ja im Studium passiert. Also jetzt zum Beispiel das Psychologiestudium, was viele bekanntlich, also ich glaube hier in Freiburg ist der NC ja in der Regel so ungefähr bei 1,2 oder so. Das heißt, da kommen schon erstmal Leute nur rein, die ein sehr gutes Abi hatten, was ja schon auch zum Teil damit korreliert, dass einfach ein Elternhaus zum Beispiel da war, was viel unterstützen konnte, was vielleicht auch Nachhilfe oder so institutionell den Leuten helfen konnte, dann hat man diese Hürde vielleicht auch anders geschafft. Und dann macht man die Psychotherapieausbildung, da braucht man dann auch wieder viel Geld für, um da reinzukommen. Oder man muss halt wirklich hart arbeiten. Und also ich persönlich glaube, ohne einen gewissen familiären Schutz oder Unterstützung oder zumindest das Wissen, da könnte, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, niemand helfen. Glaube ich, würden das wenige machen. Also ich finde, das macht schon was mit dem, wie in der Uniklinik gearbeitet wird, was für Menschen da reinkommen. Auf der anderen Seite, die Patientinnen, die wir haben, sind natürlich häufig Menschen, die von Armut betroffen sind. Also Armut ist ja ein großer Risikofaktor auch für psychische Krankheit. Und da wäre es natürlich total schön. Ich meine überhaupt nicht, dass eine Psychotherapeutin alles erlebt haben muss, um das zu verstehen zu können. Aber ich glaube doch, dass der Berufsstand sozusagen an sich davon total profitieren könnte, wenn da ganz vielfältige Hintergründe wären, wenn da unterschiedliche Erfahrungen sind, weil es ja oft einfach auch darum geht, zu gucken, was ist mein, wo bin ich vielleicht ein bisschen blind oder was kriege ich vielleicht nicht so gut mit. Und das ist, glaube ich, wäre voll wertvoll, wenn da auch andere Blickwinkel mit reinkämen, was eben durch diese Bezahlung nicht ist, beziehungsweise eben die Menschen, die vielleicht da eher darauf angewiesen sind und die nicht so easy peasy sich noch ein bisschen irgendwie Geld von den Eltern leihen können, die gehen dann halt nicht zur Uniklinik, weil die woanders das Geld herkriegen müssen. Und dann machen die, wenn sie es in dieser Ausbildung schaffen, dann machen sie wahrscheinlich eine, die eher günstig ist und gehen zu einer Klinik, wo man fair bezahlt wird.
Okay. Jetzt ist ja aktuell die Woche der psychischen Gesundheit. Was glaubst du? Wir haben ja jetzt quasi viel über diese Ungerechtigkeit in der Bezahlung bei psychologischen Psychotherapeutinnen Ausbildung gesprochen und über deren Sichtweise. Was macht es denn aber vielleicht auch konkret mit den Menschen, die in Behandlung kommen? Wie wirkt sich diese Ungerechtigkeit auf die Behandlung von psychisch kranken Menschen aus?
Ich glaube, die Behandlung kann nur davon profitieren, wenn Menschen, die da sitzen und sich kümmern um andere, wenn die auch gut sich um sich selber kümmern können. Also ich finde das immer schwierig, wenn ich meinen Patientinnen was erzählen soll darüber, dass sie, oder was das heißt soll, aber ich würde es ihnen auch in der Regel jedem wahrscheinlich raten, sich gut um sich selbst zu kümmern. Und wozu ja auch manchmal bedeutet Pausen machen, Zeit für sich haben Und das geht natürlich schwierig, wenn man ganz viele Nebenjobs haben muss oder wenn das Geld am Ende des Monats nicht reicht. Das ist natürlich ein Stressfaktor, der so leicht nicht abzubauen ist. Also, und ich will wirklich sagen, ich glaube, die Behandlung, die die PIAs machen in den Unikliniken, ist echt gut. Mhm. Ich glaube, wir leisten gute Arbeit. Das darf ich jetzt mal sagen. Ich bin auf meine Kollegin sehr stolz und auf meine Kollegen natürlich auch. Und also ich glaube, es ist eine gute Behandlung, aber ich glaube tatsächlich, dass wir mehr Kapazität und Energie noch hätten, vielleicht sogar noch bessere Behandlungen zu machen, wenn wir vielleicht nicht noch nach der Arbeit zu einer anderen Arbeit gehen müssten. Oder eben jetzt aktuell natürlich Konflikte hätten mit Vorgesetzten und KollegInnen, weil wir uns da für was einsetzen, was die vielleicht inhaltlich unterstützen, aber halt praktisch für die eine große Einschränkung ist, wenn da die KollegInnen ständig streiken müssen oder so. Natürlich nicht so schön.
In nachfolgender Glosse geht es um die Wurst, beziehungsweise um Fleisch.
Freiburgs FDP schwenkt auf Lindners Kurs der Selbsttäuschung über die eigenen Niederlagen ein. Dass die Zeitung mit den vier Lettern B, zwei Leerzeichen, D aus dem Springer-Konzern lügt, ist ja eine Binsenweisheit. Ihre neueste Schlagzeile am 10.10. Freiburg verbietet Fleisch an Schulen. Zwar alles Quatsch, nur weil im Kindergarten und der Grundschule statt zwei nur ein Essen angeboten werden soll. Ein vegetarisches Gericht zudem. Aber für eine strauchelnde Lindner-FDP offensichtlich ein Strohhalm, nach dem mit beiden Händen gegriffen werden muss. So verstieg sich der Freiburger FDP-Chef Sascha Fieck zu folgenden unsubstanzierten Behauptungen.
Wie wir hier mit der Sache umgehen. Also wir haben jetzt festgestellt, dass wir kein richtiges Preisschild dran machen können. Die Verwaltung will nicht sagen, was die Mehrkosten wären, wenn man ein wenig mehr Vielfalt zuließe. Das finde ich auch sehr beeindruckend für eine Stadt, die sich Diversity auf die Fahnen schreibt. Es gibt auch Diversity in anderen Bereichen im Leben, auch im Essen. Dass wir dann aber sagen, wir können es nicht genau beziffern, aber es könnte ja teurer werden. Und eigentlich reduzieren wir es irgendwie auf Organisatorisches und Finanzielles. Und dann hängen wir aber das Preisschild vorsichtshalber nicht dran, weil gar nicht klar ist. Das wäre eine Frage, was wären denn die Menschen bereit, dann überhaupt zu zahlen? Was könnte man zumuten, um etwas, eine breitere Vielfalt zu ermöglichen? Und dann muss ich mich schon auch wundern. Wir leisten uns in einer solchen Stadt verwaltungsmäßig Tausende von Prozessen, die nicht gerade sehr effizient sind, aber bei der Essensausgabe sagen wir, da können wir jetzt niemandem mehr zumuten, mit zwei Menülinien reinzugehen. Diesen Eifer würde ich mir auch an anderer Stelle wünschen. Deswegen halte ich die Begründung für das, was hier geschieht, für wenig glaubwürdig. Zielsetzung ist natürlich eine ganz andere. Deswegen wurde das heute auch von einer entsprechenden Zeitschrift entsprechend aufgegriffen. Und ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen breiter reingehen und nicht sehr, sehr einseitig und vor allem da nicht mit Begründungen daherkommen, die nicht sehr glaubwürdig wirken. Nochmal vielleicht abschließend die Frage, warum ist es nicht genau zumutbar, den armen Caterern, die Dienstleister sind, dass sie das auf die Reihe kriegen?
Also doch. Das Fleisch wird von Linken, Grün-Roten in ihrem Furor und Eifer bekämpft. Womit? Mit einem guten, geschmackvollen Veggie-Essen. Nicht mal der erhöhte Eigenanteil von Eltern ist ein Problem für diese FDP. Nein, der vermeintliche ideologische Splitter der parteipolitischen Konkurrenz soll es richten. Die FDP als Don Quixote. Ach, Sascha, jeder macht sich so lächerlich wie nur möglich in seiner Torschlusspanik. Glück auf! Nach dem politischen Sargdeckel bitte doch etwas leiser zu. Immerhin, Freiburger Politik diskutiert Fleisch statt Veggie-Essen. In Lviv gehen mal wieder Putins Raketen nieder. Prioritäten, die Mensch ebenso setzt. Glückliches Freiburg, das 45 Minuten seiner wertvollen Zeit in öffentlicher Sitzung von 1 Stunde und 10 Minuten um falsche Nachrichten und falsche Fragestellungen verwenden kann. meint euer Michael.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.